Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über den talentierten Mr. Ripley in verschiedensten Formen. Und zwar das Buch von Patricia Highsmith von 1955, wenn mich nicht alles täuscht. Dann die neue Netflix-Adaption mit dem verkürzten Titel Ripley mit Andrew Scott in der Titelrolle. Und über die Verfilmung von 1999 von Anthony Minghella mit Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett und Philip Seymour Hoffman, also ziemlich starbesetzt. Und ja, jetzt geht's los.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir wieder auf Sendung sind.
Genau, und alle wieder beieinander. Und zwar, ich bin vollkommen überrascht worden von Ripley. Also ich hatte nicht vorher davon gehört oder gelesen, dass es eine neue Adaption geben würde. Und sah das Vorschaubild, sah, das ist schwarz-weiß. Ich habe gesehen, oh, das ist Andrew Scott, den ich hauptsächlich aus Sherlock kenne, wo er den Moriarty gespielt hat. Ich habe das noch in meinem Hirn durcheinander geschmissen, habe gedacht, der wäre in Doctor Who gewesen. Aber ich wusste nämlich noch, dass er eine Bösewichtrolle hatte. Und er war zwischenzeitlich, aber ich habe nie die zweite Staffel geguckt, Asche auf mein Haupt, von Fleabag, da spielt er den Zitat Sexy Priest. Da hab gesehen, dass der das ist, und hab gesehen, okay, das heißt Ripley. Da hab ich aber nicht direkt Klick gemacht, oh, ist das Talented Mr. Ripley? Oder ist es womöglich, bei mir war klar, es gibt da noch weitere Romane von Patricia Highsmith aus der sogenannten Ripley-Yade oder Ripley-Yade. Ob das eventuell dann vielleicht sogar schon eine größere angelegte Sache ist, wenn es eine Serie ist. Ja, und dann ein bisschen drüber gelesen.
Ich finde es auch gerade ganz interessant, mal zu überlegen, wie kam diese Serie eigentlich zustande. Also, aber wahrscheinlich filmt man jetzt auch nicht so viel drüber, was den Steven Zalian heißt er ja. Klingt auch ein bisschen italienisch, ne? Dazu bewogen hat, das jetzt zu machen. Ob es irgendwie auch ein Jubiläum oder irgendwas gab, 1955, ja. Keine Ahnung. Nee, oder halt einfach so, ne, er hatte das irgendwie. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er dieses Buch irgendwo bei der Vorbereitung auch hat liegen hatte und da so ein schönes schwarz-weißes Cover auf dem Buch drauf war. Und deswegen hat er sich auch unter anderem dazu entschlossen, die Serie in schwarz-weiß zu drehen. Wird so kolportiert.
okay, weil ich habe nämlich direkt die Connection gehabt, auch wenn das natürlich eine andere, vollkommen andere künstlerische Entscheidung war. Steven Zalian hat auch das Drehbuch für Schindlers Liste geschrieben. Aber er hat genauso auch das Drehbuch für The Irishman, Gangs of New York und Moneyball geschrieben. Also vollkommen andere Sachen. Also ich habe dann, was ich so nachträglich nur habe rekonstruieren können, ist, und das sieht man auch im Vorspann, dass ja immer noch Showtime mit in den Credits steht. Das sollte ursprünglich für Showtime tatsächlich produziert werden. Dann hat's aber ist die Produktion irgendwann zu Netflix gewandert oder verkauft worden. Und ich glaube, das wurde schon, das wurde schon, ist schon ein paar Jahre her, dass es gedreht worden ist. Also es war länger jetzt in Produktion und jetzt gab es im Nachhinein dann auch schon Gerüchte darüber, bleibt es eine Miniseries oder, weil es endet ja so, dass es schon so ein bisschen Setup ist, ja, man könnte dann noch eine Fortsetzung machen. Und ich meine, der Steven Zalian ist aber auch schon in seinen 70ern. Also ich weiß nicht genau, wie lange der das noch machen kann. Und der Andrew Scott hat auch gesagt, er hätte Bock, aber will jetzt erstmal nicht, weil das für ihn sehr anstrengend sei. Klar, weil der ist praktisch in jeder Szene drin, ne? Also das ist schon, glaube ich, eine sehr anstrengende Produktion. Hast du, was ist denn so dein Verhältnis zu Patricia Highsmith oder spezieller Tom Ripley? Hast du da Erinnerungen dran an Bücher oder den Film? Ich meine, du hattest mir gesagt, du hast jetzt auch nochmal den 99er Film auch nochmal geguckt.
Ja, ich habe witzigerweise auch in den letzten Wochen, auch bevor ich jetzt wirklich aktiv von dieser neuen Serie erfahren habe, immer mal wieder gedacht, ach ja, der talentierte Mr. Ripley oder irgendwie war auch, vielleicht kam auch eine neue Biografie, also irgendwie war Highsmith so ein bisschen in meinem Kopf und ich hatte immer wieder gedacht, ach, den Film, den wollte ich nochmal gucken, weil ich mich auch noch so bruchstückhaft dran erinnere und irgendwie das irgendwie ganz spannend fand Und dieses ganze Thema so Hochstaplerei, Identitätstausch, also irgendwie, das finde ich interessante Motive. So, und da hatte ich irgendwie, und dann kam irgendwie, auch ob wahrscheinlich auf irgendwelchen sozialen, Social-Media-Kanälen auch Werbung dann für diese Ripley-Serie. Da hatte ich erst so gedacht, ah, sieht so ein bisschen arty aus, keine Ahnung, und dann auch als Serie, muss ich das jetzt wirklich gucken? Und dann hast du das ja empfohlen auch nachdrücklich, und dann habe ich gesagt, okay, dann I give it a try, und dann habe ich auch relativ, also ich glaube, ich hatte so ein, zweimal so ein bisschen länger unterbrochen, aber dann auch relativ viel am Stück geguckt.
Ja.
Einfach.
Ich weiß nicht mehr genau, ob wir schon vorm Urlaub angefangen haben, aber es war so, dass ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der talentierte Mr. Ripley in Italien spielt. Das, und zwar bin ich dadurch verwirrt, um die Zeit rum, als der Minghella-Film rauskam, ich habe den, glaube ich, nicht im Kino gesehen, aber später dann auf DVD oder VHS gesehen, also weil ich hatte den auf jeden Fall, kannte ich die Story, wobei ich jetzt auch gar nicht mehr sicher bin, ob ich das vielleicht sogar nur in meinem Kopf zusammengesponnen habe, weil was ich gesehen habe, auf jeden Fall, um 99 herum lief auf Arte die französische Verfilmung aus den 60ern. Also, was ich hochinteressant finde, weil der Roman ist, wenn mich nicht alles täuscht, von, ja, 55. Und dann kam diese Verfilmung, die Plein Soleil heißt auf Französisch und auf Deutsch den poetischen Titel Nur die Sonne war Zeuge hat. Mhm. Auf Englisch heißt es Purple Noon. Und das, die haben, glaube ich, auch die Originalschauplätze behalten. Das sind, waren natürlich alles französische Schauspieler. Die haben aber auch Amerikaner gespielt, die dann auch in Italien sind. Alain Delon eben in der Rolle des Tom Ripley, der und ich erinnere mich hauptsächlich noch an die Mordszene auf dem Boot. Übrigens, das habe ich in den Shownotes schon geschrieben, aber wir sprechen komplett inklusive Spoiler. Das ist, wer das Buch noch nicht gelesen hat, die Serie noch nicht gesehen hat, den Film nicht gesehen hat, würde ich alles drei empfehlen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass sich alles drei noch lohnt, auch wenn man schon Spoiler erfahren hat. Also wir werden jetzt ja, nicht ja, das Ende im Detail auch, besprechen, ja. Aber das...
aber das macht jetzt keinen Sinn, diesen Twist da ja, aus dem
also das Tom Ripley,
das ist Dickie ja das Greenleaf, Zentrum des, ja, der Idee.
Dickie
ja.
Greenleaf erschlägt und dessen Identität annimmt, das setzt man, könnte man fast als bekannt voraussetzen. Auch wenn der Trailer vom 99er-Film das, glaube ich, nicht verrät. Ne? Also, aber das ist einfach, das wurde schon vor über 50 Jahren, vor über 60 Jahren schon verfilmt. Also, das ist jetzt nichts Neues. Da habe ich irgendwie eine sehr, sehr vivid memory, wie sagt man, das habe ich sehr, sehr bildlich noch vor Augen, aber tatsächlich aus dieser alten Verfilmung, deswegen bin ich nicht so ganz sicher, weil vor allem als ich jetzt diese Woche nochmal die 99er-Verfilmung geguckt habe, war ich überrascht, wie die endet, weil die doch einiges ändert aus dem Buch. Die Serie ist mit ein, zwei Ausnahmen, worauf ich auch gerne zu sprechen kommen würde, wenn ich noch dran denke, ist die sehr dem Buch treu. Ich habe nämlich das Buch tatsächlich auch nochmal jetzt während unseres Italienurlaubs auch als Hörbuch gehört. Also, ja genau, was ich eigentlich sagen wollte. Ja,
ich hatte auch nochmal gedacht, ich würde das jetzt gerne nochmal lesen oder so, aber bin jetzt nicht dazu gekommen. Ich habe auch diesen französischen Film habe ich jetzt auch nicht gesehen. Also da kann ich nichts zu sagen.
Ist bei mir aber auch 20 Jahre her. Aber ich bin auf jeden Fall durch diese französische Verfilmung, das wollte ich ja eigentlich, deswegen habe ich diese ganze riesen Umweg eingeschlagen. Weil es eine französische Verfilmung war, hatte ich irgendwie gedacht, das wäre in der Côte d'Azur oder so. Deswegen lässt mich das daran zweifeln, ob ich überhaupt jemals den 99er Film gesehen habe oder ob ich das nur geglaubt habe, weil ich den Trailer gesehen habe und die französische Version kannte. Weil ich hatte auch nicht vor Augen, dass Philipp Seymour Hoffmann da drin ist.
Ja,
den kannte ich 99 durch Magnolia schon.
Ich war so angefixt, als der da, also ich habe es dann gelesen, ich habe mir nochmal die Darsteller und die Wikipedia-Seite vorher durchgelesen, bevor ich den geguckt habe, aber habe ich mich auch schon so gefreut und so gefragt, wann taucht der auf, wer ist er wohl? Und dann so, Freddy Miles steigt aus dem Auto.
Ja.
Toll, einfach
der,
toll.
Der Freddy Miles, muss ich auch sagen, gefällt mir auch im 99er-Film besser als in der neuen Version. Aber das liegt einfach daran, dass es so ein bisschen, ich habe jetzt nichts gegen das Casting, aber es ist für mich so ein leichter Knick in der, also es ist einfach gecastet mit einer non-binären Person. Also das ist ja The Artist Formerly Known as I Blame Coco, also das Kind von Sting ist das ja. Ich weiß Xieren Namen nicht mehr, aber die, naja, auf jeden Fall ist das eine interessante Besetzung, sage ich mal, aber es ist für mich halt irgendwie immer noch, es ist ein leichter Knick, weil in einer Serie, die in den 60er Jahren spielt, würde das irgendwie eher Fragen aufwerfen, wenn du, also.
Elliot Sumner ist es.
Elliot Sumner, ja. Danke. Und der Philip Seymour Hoffman spielt so herrlich schmierig den Freddie Miles in dem 99er Film.
Ja, aber ich meine, da sind wir auch schon mittendrin. Wie sehr sich auch diese beiden Filme voneinander unterscheiden und wie unterschiedlich stark. Und das habe ich auch, deswegen würde ich auch gerne nochmal das Buch lesen, weil ich habe auch nur so ein bisschen jetzt halb wissensmäßig mich über Wikipedia informiert, auch wie stark dieses ganze Thema Homosexualität, Homoerotik. Ja. Da sagt der Patricia Highsmith wohl, okay, das ist so ein, spielt schon eine Rolle, aber ist jetzt nicht so ein Riesending. Und ich war eigentlich überrascht, wie sehr schwul der 1999er Film dann doch auch an einigen Stellen ist.
Genau. Also,
und eigentlich denke, das könnte eigentlich eher eine prüdere Zeit gewesen sein oder so. Und eigentlich hätte
war
man eher gedacht,
überrascht.
So, die heutigere Fassung könnte, wäre da noch klar oder direkter oder so. Und, aber in dem Zusammenhang fand ich es dann auch wieder. Natürlich spielt auch Philip Seymour Hoffman diesen total, ja, wie du schon gesagt hast, bräsigen und so schmierigen Freddie Miles. Aber dass diese Figur, die Elliot Sumner da spielt, auch so geschlechtlich, also die Figur ist ja innerhalb der Serie ein Mann.
Ja.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden
habe. Genau. Also es wird nicht
nur die schauspielende Person ist halt non-binär.
Genau, also aber
in der Serie ist
ein Cis-Mann, ja.
Innerhalb der Welt ist die Person ja ein Mann. So, ja. Ja. Aber dadurch, dass sie halt dann auch so, also dass man auch nicht so richtig diese Person so deuten kann, das hat für mich auch noch viel mehr reingespielt und hatte für mich so das mit den stärksten Akzent darauf, so wie ist denn jetzt eigentlich die Geschlechter, also wie verhalten, ist das so ein Dreier-Ding?
Ja.
Es ist, wer steht jetzt auf wen? Wie ist jetzt das so? Wie sind so die Gelüste oder die Zuneigung oder die ganzen so Begierden verteilt? Das hatte da so, finde ich. Deswegen fand ich die Figur, also ich habe die auch, ich glaube, die ist auch nicht als sympathische Figur angelegt, das sowieso, aber ich fand die trotz allem extrem pointiert da reingesetzt in das ganze Ding.
Ja. Die noch mal kurz, ganz kurz, was noch anders ist in der Serie, eine der wenigen Sachen, die in der Serie geändert sind, und das fand ich aber eine sehr gute Idee, der Roman und der 99er Film, ich glaube aber auch die 60er Jahre französische Verfilmung, die spielen alle in einem fiktiven Ort namens Mongibello. Allein, ich finde den Namen so unglaubwürdig italienisch ausgedacht, dass ich das sinnvoll finde, dass die, und es sei wohl, es könnte Positano sein, aber auch, heißt es Ravello? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall an einem anderen Ort, auf jeden Fall noch an der Küste, an der Amalfi-Küste, der da die Vorlage gewesen sei in, und, der 99er Film wurde wohl auch teilweise in Positano gedreht, aber auch in ganz anderen Orten in Italien, weil die teilweise auch Schwierigkeiten mit dem Wetter hatten, um das da umzusetzen. Und das haben sie eben verlegt, sie haben es in den realen Ort Trani verlegt, was eine kleine Stadt direkt neben, also noch kleinere Stadt direkt neben Amalfi ist. Und da, wo wir dann auch tatsächlich gewesen sind, während wir oder kurz nachdem wir die Serie geguckt hatten, in Italien. Und das finde ich war eine sinnvolle Entscheidung. Ansonsten ist die 99er-Verfilmung viel freier, als ich gedacht hätte. Also die Verhältnisse sind viel, alles ist ein bisschen stärker. Also das Setup, wie der Tom Ripley angeheuert wird vom Greenleaf Senior, ist ein anderes. Ist aber auch interessant, weil er in einer falschen Rolle ist, in einer geliehenen Jacke, deswegen für einen Princeton-Absolventen gehalten wird, dann eben dieses Paar kennenlernt und dann relativ schnell bahnt sich das an. In der Serie wird schon ganz klar gesagt, dass der betrügerisch unterwegs ist und diese Schecks sich erschleicht, die aber nie einlöst, in ärmlichen Verhältnissen lebt und dann aber aufgespürt wird, gezielt von einem Detektiv. Was auch interessant ist, weil das dann nachher der gleiche Detektiv ist, der nachher auch nach Italien kommt. In der Romanvorlage ist es so, also das ist sehr nah dran, diese ganze Scheckgeschichte ist etwas abgewandelt. Gibt sich nicht als Inkasso-Beauftragter für einen Psychiater aus, sondern er schreibt Leute an, dass sie Steuernachzahlungen haben und tut so, als wäre er die IRS, also die Steuerbehörde. Das kann er deswegen machen, weil er Briefpapier geklaut hat, als er da einen Summerjob hatte. Also das ist so, das ist ein bisschen anders, aber auch da ist es so, dass er Schecks sich erschlichen hat, aber sich nicht getraut hat, die einzulösen. Aber er hat trotzdem schon die kriminelle Energie vorher gehabt. Aber er wird dann von dem Herbert Greenleaf selbst angesprochen. Also der verfolgt ihn und spricht ihn direkt an. Also da gibt es nicht noch diesen zwischengeschalteten Detektiv. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten ist wirklich auch der am Schluss wird sich ein bisschen freier, aber auch das Endergebnis, meine ich, ist auch das gleiche im Buch. Und das ist sehr ähnlich, das Endergebnis ist ähnlich im Minghella-Film, aber was mich gewundert hat, ist, dass wenig rausgelassen ist in der Verfilmung, obwohl sie ja viel weniger Zeit hat als so eine 8-stündige Serienadaption. Stattdessen haben sie noch Leute, ganze Storylines dazu erfunden. Also die, jetzt habe ich
die
den Kate Namen.
Blanchett-Figur, die taucht in dem Roman, die Meredith heißt die doch.
Genau, Meredith. Die ist nicht aus dem Buch. Die kommt nicht in der Serie vor und die ist auch nicht aus dem Buch. Und auch die Figur des, der hat nämlich auch so einen englischen Namen, des Peter Smith Kingsley, der kommt auch nicht im Roman vor. Also, weil das ist auch die Connection, also die Meredith Loke und der Peter Smith Kingsley sind komplett für den Film erfunden. Und was ich meine ist, ist aber interessant, weil sie so dem Tom Ripley schon, den lassen sie schon in die Rolle des Dickie Greenleaf schlüpfen, während er noch auf dem Schiff ist. Das Schiff ist irgendwie ein Kapitel im Buch, weil er geht an Bord, wird von seinen Freunden verabschiedet in seiner First-Class-Kabine und er versteckt sich dann, weil er die loswerden will und dann werden die von Bord geschmissen und danach ist er schon in Frankreich und reist dann mit dem Zug nach Italien. Das ist halt, aber ist interessant, weil dadurch machen sie viel mehr diese Close Encounters, weil das ist ja so ein, es ist wohl ein Markenzeichen, ich habe die späteren Romane noch nicht gelesen, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt vor, dass es so typisch Tom Ripley ist, dass der mehr Glück als Verstand hat und ganz oft ganz knapp entgeht dem erwischt werden. Das ist ja jetzt hier in dem Film von Minghella noch mehr auf die Spitze getrieben, dass er wirklich so, in der Oper dann noch die beinahe die Marge Sherwood trifft und dann wirklich so ihr aus dem Weg geht und dann sie glaubt, Dickie hätte was mit der Meredith und die Meredith denkt ja auch, sie hätte Dickie kennengelernt, aber weiß nicht, dass das Tom ist und so weiter und so fort. Und dann eben.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr bezeichnend, wie unterschiedlich da in Film und Serie die beiden Figuren auch.
Die Marge ist sehr unterschiedlich, ne, in beiden.
Ausgedacht sind, ne? Nee, aber auch der Tom Ripley selber, weil auch Andrew Scott ja deutlich älter ist, glaube ich, auch als die Figur selbst ist ja auch eher so in den 20ern. Richtig. Eigentlich. Glaube ich zu wissen. Und der Matt Damon ist ja einfach auch blutjung, als er das da spielt.
Ja, ich habe mal nachgeguckt.
Mir auch an.
Das kommt ungefähr hin. Ich glaube, der Matt Damon war so, also der ist ein bisschen älter als Jude Law, aber auch nicht viel. Oder der Jude Law ist ein bisschen, aber die sind alle so um die 27, als der Film rauskommt. Also waren dann zum Beispiel 26, als es gedreht wurde. Also sowohl die Gwyneth Paltrow, als auch Matt Damon, als auch Jude Law. Cate Blanchett ist minimal älter, aber auch nicht viel. Das finde ich auch so krass, weil ich die viel more distinguished in Erinnerung habe, aber die ist mir auch, glaube ich, erst durch Herr der Ringe dann so richtig im Begriff geworden.
Ja, und das ist halt dieser Punkt, dass man halt dann, und da müsste ich jetzt auch nochmal quasi am Roman abprüfen, weil ja in dem Film die Figur des Ripley viel, viel auch tapsiger und unsicherer am Anfang so ist, bis er sich dann mal so entscheidet oder bis er dann in der Rolle ist und dann auch immer wieder aber auch so viel mehr so auch zweifelt und unsicher ist oder auch sich so dann so dann so Schuld von Schuldgefühlen geprägt ist. Und da finde ich, das hat man ja bei der Darstellung von Andrew Scott kaum. Der spielt ja sowas von abgebrüht und man hat immer das Gefühl, so man kann nicht so richtig dahinter schauen, was gerade in ihm vorgeht, aber er macht so einfach die Sachen. Also die komplette Herangehensweise, diese Figuren zu zeichnen, ist einfach radikal unterschiedlich. Das fand ich total interessant, mal zu sehen.
Ja, und was ich meinte ist, alles ist intensiver, was die die Sexualität angeht im Minghella. Man könnte noch so weit gehen, dass der, also weil du ja meintest, das sei überraschend also nicht so puritanisch, wie man hätte denken können von 1999. Aber ich bin mir ganz sicher, ob das nicht sogar fast so ein bisschen in diese Rolle vom diabolischen Bisexuellen oder diabolischen Schwulen reinspielt, weil sie den schon eher, also die Homoerotik wird krasser gezeichnet und es geht sogar so weit, dass er das sogar fast sogar noch hier sein Happy End hätte mit einem schwulen Liebhaber, was ich sehr interessant fand. Da war ich vollkommen überrascht worden, weil das eben auch dazugefunden ist. Und im Buch finde ich, kommt es auch schon so rüber, und ich finde das in der Serie eigentlich ganz, ganz passend, dass er fast asexuell ist. Dass es gar nicht unbedingt so ist, dass der auf irgendwas im Buch wird, also kommt es dann vor, dass er eine gute Freundin in New York hat, aber keinerlei sexuelle Interesse an ihr, und dass er damit kokettiert, dass er nicht weiß, ob er sich für Jungs oder Frauen interessiert. Aber auch so, dass das praktisch nicht. Also es wird, der ist nicht sexuell in irgendeiner Weise im Buch. Klar, dieses ganze Begierde-Thema haben und sein, ne, das ist so dieses so, will er den Dickie Greenleaf haben oder will er ihn sein? Und wenn er ihn nicht haben kann, dann wird er zu ihm. So. Und aber auch das Verhältnis von Dickie und Marge, also das ist schon, ja klar, romantisch, aber ich bin nicht ganz sicher, also auch das ist alles oversexed in der Minghella-Version. Also dieser ganze Plot mit der Italienerin.
Da ist der Film ja auch richtig ein Produkt seiner Zeit, dieses 90er Jahre, so alles ist so völlig auf Anschlag gedreht, alles ist bunt, alles ist knallig, so dieses, glaube ich, Romeo und Julia war ja auch von 97 oder so, also diese, so diese Art von Film, so da darauf in so einem Umfeld bewegt sich dieser Film ja auch, und da passt der total rein. Ich war teilweise auch wie erschlagen, auch von der Knalligkeit und von der Schwülstigkeit und auch diese Schmalzigkeit. Also es ist schon ein bisschen auch Bad Taste.
Ja, also ganz, ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber es ist einfach ein krasser Kontrast, wenn du das krasse Schwarz-Weiß, die Noir-Verfilmung, jetzt Ripley ist im Vergleich, da ist das natürlich überdrehter. Was auch geändert haben, und da ist die Serie treu, dass der Dickie Greenleaf malt, das ist auch, und dass die Marge an einem Buch arbeitet, aber das haben sie, glaube ich, auch das ist in beiden, allen Versionen so. Aber dass der Dickie malt, haben sie ausgetauscht, dass er Saxophon spielt und sich für Jazz interessiert, was ich jetzt irgendwie auch nicht so naheliegend finde, dass du in Italien bist, wenn du Jazz magst, und dass sie dann in Neapel in so eine Bar gehen und dann da auch dieses neapolitanische Lied, das später für einen Dance-Hit, einen House-Hit gesampelt wurde, dieses Duo Americano.
Ja, genau.
Das wurde dann von Yolanda Be Cool aus Australien für We No Speak No Americano oder so ähnlich. We Speak No Americano gesampelt. Und das finde ich auch so eine komische Szene, aber das ist so, stattdessen sind die, glaube ich, bei irgendeiner, es ist keine Opernperformance, aber sie sehen irgendwie eine Straßensängerin oder so. Also es gibt schon eine ähnliche Szene in Neapel, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das im Buch genau war, aber wichtig ist eben dieses ganze Thema, dass Mal in Utensilien da sind. Und der Tom Ripley spielt auch kein Klavier, ne, in der im Buch oder in der Netflix-Serie. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, dass er Italienisch lernt und so. Und andere Sachen, die ich noch fast lustig fand, weil ich habe so oft lachen müssen, als ich dieses Buch gehört habe. Ich habe das so immer so ein bisschen Zeit versetzt, dass ich immer so ein bisschen das Buch zuerst, die Kapitel, dann habe ich da mal die nächste Folge geguckt. Und ich habe mir dann immer gefragt, oh, ich frage mich, ob die das genauso extrem machen, wie es im Buch war. Nämlich wie er nachher dann, ich weiß nicht, ob wir, erzähl erst mal du noch was, bevor ich jetzt irgendwie schon so Richtung Ende gehe.
Ja, im gleichen Maße, wie ich halt diesen Film jetzt, na gut, ich habe ja auch zuerst die Serie und dann den Film gesehen, dann empfindet man, glaube ich, den Film noch als schwülstiger, weil die Serie halt wirklich so noir-mäßig ist. Aber ich habe auch dann wiederum bei der Serie an vielen Stellen gedacht. Gut, sie wurde auch für ihre die Einstellungen, die Art und Weise, das so zu drehen und zu inszenieren, wurden auch, glaube ich, sehr gelobt, wenn ich es richtig gelesen habe. Trotzdem war es mir an vielen Stellen ein bisschen zu sehr so gewollt. Also, das ist halt so schöne Schwarz-Weiß-Bilder erzeugen will, aber dann doch haarscharf dran vorbei, dass es dann doch, dass die Einstellung dann doch nicht so. Also vor allem am Anfang in New York erinnere ich mich dann an Sachen, wo sie dann irgendwie so in, komisch einfach so in irgendwelches Gestänge reinfilmen und dann auch dann in Italien so bestimmt, also so die Eisenbahnszenen. Also es wirkt alles so wie, wir wollen ein schönes Schwarz-Weiß-Setting und wollen das so noir machen, aber wir kriegen es nicht so ganz hin. Also irgendwie hat mir da so immer so ein bisschen so gesagt, ja, sie würden gerne so arty sein, aber so richtig arty ist es dann doch nicht, weil dann irgendwie doch immer so dann doch nicht so richtig das Bild ausfüllt oder dann doch irgendwie irgendwas dann nicht so richtig passt und dann irgendwie sieht es dann auch zu sehr dann auf dieses so, also Caravaggio spielt dann immer so die große Rolle und dann wollen sie halt so dieses ganze Thema europäische Kultur und so, weiß nicht, das, irgendwie hat mir dann immer so ein bisschen sowas gedacht, das will sehr viel, aber und es sind ja auch sehr tolle Bilder dabei und es ist auch sehr. Also auch so diese Szene, wie er dann eine Leiche die Treppe runterträgt und du siehst nur den Schatten. Also das sind ja alles auch Sachen, die auch auf andere Filme dann wieder anspielen oder die dann auch so voller Verweise auf Noir sind. Aber dann ist es ein bisschen zu sehr auf so einer Verweisebene und macht dann, traut sich vielleicht, hätte sich vielleicht mehr selber noch trauen können oder ein bisschen mehr, weiß ich nicht, wie es dagegen ging. Also irgendwie hatte ich da so ein bisschen
Ja,
teilweise so,
also ich muss sagen, ich
war mir zu
verhaupt.
getragen auch oder zu sehr so ausgeruht, so auf, wir machen jetzt mal hier so ein Bild und dann so oder so Nebensächlichkeiten irgendwie.
Ja, ich glaube, im Endeffekt ist die Story und auch die Tatsache, daraus eine achtteilige Serie zu machen, ist ja schon eigentlich sehr pulpy. So, es ist eigentlich jetzt nicht.
Ja.
Und
Ja.
der ästhetische Anspruch versüßt das Ganze für mich. Das ist jetzt so, also das ist aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh, das ist, also es reicht jetzt nicht an, wobei das hat auch seine Schwächen, Better Call Saul, was teilweise besser ist als Breaking Bad, aber das hat auch so filmisch tolle Sachen, wirklich wie Sachen gedreht sind, Kameraperspektiven, Einstellungen und so, also ganz abgesehen davon, dass das Writing ziemlich gut ist. Um da was aufzugreifen, was du erwähnt hast, mich hat das schon ein bisschen gestört mit dem Caravaggio, weil das geht dann nachher so weit, dass am Schluss gibt's ja so Rückblenden auf Caravaggios dramatische Lebensgeschichte, die ja vorher einmal so in dem Nebensatz erwähnt wird, wovon ich auch nichts
Das ist
wusste.
völlig unnötig, ja,
Ja,
das ist
das,
total
und ich finde, das
unnötig,
passt auch
ja.
nicht, weil Tom Ripley ist kein Künstler. So, das ist, finde ich, ist eine Fehldeutung so ein bisschen. Das fand ich unnötig. Das hat mich ein bisschen genervt, so, weil das war so ein paar von den Sachen, diese so reinbringen als eigene Ideen. Aber ansonsten fand ich es eigentlich vom ganzen Setup auch die Tatsache, dass die Leiche, die durch den Hausflur zieht, das kommt ja ganz am Anfang als Flash Forward und dann geht's ja zurück. Und das hatte ich, und das Geile ist ja, dass ich da auch gar nicht den Kontext hatte. Deswegen, das lässt mich so daran zweifeln, dass ich, wie präsent ich wirklich die Story hatte, mit dem, dass der ganze Freddy Miles Mord da noch reinkommt. Aber deswegen weiß ich nicht genau, aber das müsste in der französischen Verfilmung auch gewesen sein. Insofern, vielleicht habe ich da auch wirklich so nur so ein Halbwissen, aber es gibt so manche Sachen, also hauptsächlich Alain Delon, der den Dickie Greenleaf auf dem Boot im Meer erschlägt, das hatte ich in meinem Kopf, aber ansonsten, ja, ich bin schon wieder abgedriftet. Ich fand aber wirklich die gesamte Mordszene und dann Leichenbeseitigung und wie er mit dem Boot umgeht, das fand ich schon hochspannend. Also, und das ist sehr nah am Buch. Das ist wirklich, das sind diese ganzen Unglücke, die ihm da passieren, dass er aus dem Boot fällt, das ist aus dem Buch. Dass auch das Boot dann rumfährt und er so gerade wieder schafft, dann reinzukommen, bei laufendem Motor in das Boot zu klettern. Also auch, dass er die Leiche mit dem Anker beschwert und rausschmeißt, das ist alles aus dem Buch. Und das haben die in dem Minghella-Film komplett rausgelassen. Das haben die, wahrscheinlich haben sie das ursprünglich gedreht und das könnt ihr mir vorstellen, dass sie das dann nachher gerafft haben, weil der Film ist nämlich über 2 Stunden lang. Der ist 2 Stunden 20 lang, aber die Mordungsszene geht vom Mord direkt zu, er versenkt das Boot. Du weißt gar nicht, was er mit der Leiche gemacht hat. Weil, weil du könntest dir denken, dass er womöglich das Boot mitsamt Leiche versenkt hätte, was natürlich dumm wäre. Aber ich finde auch, wie er das Boot versenkt, sieht so dumm aus in der Serie. Ich denke, das wird doch sofort gefunden. Aber nee, dauert ein paar Monate. Ja. Aber die wirklich diese Twist, sorry, ich hatte einfach hauptsächlich einfach Spaß mit dem und das ist einfach die Stärke von Patricia Highsmith, würde ich sagen. Weswegen ich auch jetzt so angefixt bin, jetzt mehr zu lesen. Und ich denke mir auch so, das ist auch schon so viel verfilmt worden, weil wusstest du, ich habe den nicht gesehen, aber sagt dir was, der amerikanische Freund von Wim Wenders?
Ja, also vom Titel her, ja.
Ja, das ist eine Tom Ripley-Verfilmung. Das ist Dennis Hopper, spielt da drin Tom Ripley. Das ist frei nach Ripley's Game. Und das ist die Handlung von ich glaube, es ist der dritte oder der vierte Ripley-Roman, verlegt nach Hamburg, St. Pauli. Und ich glaube, das ist im Original, glaube ich, spielt das in Frankreich. Und das war schon, das ist praktisch die zweite Tom Ripley-Verfilmung aus den 70ern. Also auch 2 Jahre, nachdem der Roman rauskam, hat Wim Wenders dann diesen Film gemacht. Und Bruno Ganz spielt die andere Hauptrolle. Also so den Deutschen, der mit dem Tom Ripley befreundet.
Hochinteressant.
Und dann gab's, und das finde ich ja auch noch so lustig, weil es gibt ja diese Cameo in der letzten Folge von John Malkovich. John Malkovich hat auch schon mal Tom Ripley gespielt. Und zwar gibt es noch 2 andere Verfilmungen aus den 2000ern, nämlich Ripley's Game, was die gleiche Romanvorlage ist wie der amerikanische Freund, da spielt eben John Malkovich einen älteren Tom Ripley. Und dann gab's noch Ripley Underground, was der zweite Roman ist. Das ist aber ziemlich untergegangen. Also diesen Malkovich Ripley habe ich noch damals mitbekommen. Das Ding habe ich aber nicht gesehen. Wie hieß denn der andere? Der hieß dann auch Ripley Underground von 2005. Und das ist, da kenne ich auch keinen Darsteller, außer William Dafoe war da drin. Aber den Hauptdarsteller Barry Pepper, der ist mir kein Begriff. Der hat auf jeden Fall in Private Ryan mitgespielt und in Green Mile. Aber der spielt da den Tom Ripley. Ich glaube aber auch, dass die beide nicht erfolgreich waren, die Filme. Ja, ist auch schön. Wikipedia.
Aber das unterstreicht dann auch mal wirklich, dass das einfach eine faszinierende Figur ist. Und dass auch Patricia Highsmith, die ja auch unbestritten eine der größten Kriminal- oder generell so Schriftstellerinnen ist, so Figuren so psychologisch zu zeichnen. Ja. Und da ist es auch natürlich unbestritten, dass das in der Serie, weil die mehr Raum hat, auch noch mehr Spaß macht, da dem zu folgen auf seinen ganzen Winkelzügen und da so zu gucken, schafft er das jetzt, schafft er das. Also man fiebert ja schon mit ihm mit, so, ne? Auch wenn er der Bad Guy ist, so, und immer dieses so knapp erwischt werden oder jetzt hat er einen Fehler gemacht, und da kriegt's aber doch jetzt. Und ich hatte auch Sowohl, also generell von dem, weil ich so mit dem Stoff so wenig noch verbunden habe, ich wusste auch einfach bis zum Schluss nicht mehr, schafft er es oder schafft er es nicht? Wird er doch überführt oder nicht?
Das war gut, die Tatsache.
Zu warten, so, okay, wie geht denn das jetzt aus? Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht. Und dann, aber ich hatte es mir schon so ein bisschen gedacht, weil ich auch gelesen habe, es gibt ja diese anderen Romane und wenn er jetzt dann irgendwie, also er kann auf jeden Fall nicht sterben am Schluss.
Ja.
Aber es hätte auch sein können, dass er gefasst wird und dann ausbricht und dass dann die Filme dann so irgendwie weitergehen. Aber dass er halt wirklich einfach durchkommt mit der Sache, das finde ich auch eigentlich einen guten Move, weil das ist dann ja dann auch nicht so dieses moralische, so, okay, du kannst zwar tun und machen, was du willst, aber am Ende kriegen sie dich doch.
Ja.
Und er schafft's halt so, ne?
Ja, und das ist aber auch.
Da ist es halt, glaube ich, Patricia Highsmith, die halt da wirklich auch sehr, sehr, die ist auch, glaube ich, eine sehr große Zynikerin gewesen und auch vom Charakter her keine sehr, sehr angenehme Person.
Ich bin aber sehr neugierig. Ich habe ein bisschen gelesen, weil das war mir auch gar nicht mehr ein Begriff. Ich möchte jetzt auch Carol sehen, weil ich weiß nicht, ob du weißt, Carol. Diese lesbische Love Story, die auch so ein Oscar-Kandidat war, ist basiert auf dem Roman The Price of Salt, das war auch ein früher Roman, den hat sie noch vor Tom Ripley geschrieben und nach Strangers on the Train. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es noch viel zu entdecken und ich bin auch neugierig auf ihr Leben, ihre Lebensgeschichte so. Also die hat noch bis in die 90er Jahre gelebt und der letzte
Ripley, in der Schweiz dann am Schluss gelebt.
Ja.
Und es gab auch immer so ein bisschen auch, weil auch, glaube ich, vor ein paar Jahren ihre Tagebücher veröffentlicht wurden, also wo sie auch, also sie war halt auch Antisemitin zum Beispiel, das muss
Echt?
Man ja auch einfach dazu sagen. Also die hatte da, also die hatte einen ziemlichen, aber ich glaube generell auch einen ziemlichen Menschenhass. Also was das jetzt auch nicht entschuldigt, aber trotzdem, also die ist einfach keine sehr, wirklich keine sehr angenehme Zeitgenossin, glaube ich, einfach gewesen. Aber trotzdem eine sehr geniale Schriftstellerin einfach so. Hat ja auch für Hitchcock auch, also Strangers on a Train ist ja auch von ihr.
Ja, genau. Ja, okay. Mist. Antisemitisch und misogyn, schrieb die Süddeutsche Zeitung 2019.
Ja, auch halt selber halt lesbisch, war aber auch mit Männern verheiratet oder zusammen. Ja. Und so dieses Ding, so dass so dieses gleichzeitig aber auch misogyn. Also irgendwie so eine ganz viele Mischung auch irgendwie. Also so wahrscheinlich auch viel Selbsthass, weiß ich nicht. Also vielleicht jetzt auch so psychologisierend, aber also auf jeden Fall ist sie keine sehr einfache Person.
Ja. Achso, jetzt sehe ich auch gerade, was da die Story ist. Weil ich jetzt auch beim Börsenblatt auch nochmal einen Artikel von 21, da hast du wahrscheinlich das auch rezipiert, dass das passiert ist, weil die NZZ hat das wurde nämlich angestoßen, die ganze Diskussion hat nämlich darüber geschrieben, als der Diogenes Verlag die Tage- und Notizbücher von ihr rausgebracht hat, dass sie dann da wohl irgendwie Geschichtstitelungen betrieben hätten, um das dazu unterschlagen, dass die diese Äußerung von ihr. Ist nämlich auch interessant. Diogenes ist der Nachlassverwalter von Frau Highsmith. Also es war schon zu Lebzeiten ihr deutschsprachiger Verlag und ist auch tatsächlich von ihrem gesamten Nachlass, also das Estate von Patricia Highsmith ist beim Diogenes Verlag.
Ja, okay, weil der halt in der Schweiz auch war. Plus,
ja. Ja, genau. Ich würde mich dann aber gerne nochmal beschäftigen, weil ich fand das auf jeden Fall interessant, ne, dass weil The Price of Salt war damals, hat sie unter einem Pseudonym geschrieben, weil sie nicht auf die lesbische Story wollte sie nicht reduziert werden, deswegen hat sie das unter einem anderen Namen rausgebracht und das ist dann später dann auch umgenannt worden in Carol und oder vielleicht auch erst als der Film dann mit dem Titel Carol gemacht worden ist. Aber ist das nicht auch mit Cate Blanchett? Ich glaube ja.
Ja, ich glaube, also der Film, da klingelt was bei mir. Ja. Ich habe ihn aber nicht gesehen, glaube ich.
Ja, auch Deep Water von 22 mit Ben Affleck ist auch eine Verfilmung von einem Roman von ihr. Auch Strangers on a Train habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich kenne da weiß ich auch die Grundprämisse, was der.
Ja, da habe ich mir gedacht, den würde ich mir jetzt die Tage gerne mal angucken, weil so diese, ne, so North by Northwest, so diese ganzen alten oder mittleren Hitchcock-Sachen sind das ja eigentlich schon. Ja. Die habe ich eigentlich immer gerne gesehen, so in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und da ist auch, glaube ich, Strangers on a Train so ein Golden Age Hitchcock.
Ja. Ich habe auf jeden Fall quasi in meiner Warteschlange schon bei Audible schon gekauft und runtergeladen Ripley Underground, den zweiten Band. Werde ich mir jetzt auch nochmal demnächst anhören. Bin ich sehr gespannt drauf. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass es Potenzial hätte, also jetzt ohne die anderen Romane gelesen zu haben. Also es gibt ja, du kannst ja jetzt zwei Sachen machen. Du kannst entweder hingehen und wirklich Staffel für Staffel einen neuen Roman adaptieren. Es würde sich anbieten, wenn du mit dem Andrew Scott das machst, der ja wirklich schon, ich weiß nicht, der ist ja älter als ich. Der ist, glaube ich, 76 geboren, der ist ja schon über 40. Der geht ja schon auf die 50. So, warte mal, wie alt ist der? Nicht, dass ich das Falsche sage, oder ist er 78 geboren.
Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich unbedingt noch.
Ja,
so. Wo ich froh war, dass es in dem Minghella-Film nicht vorkam. Die Szene, wo dann Ripley sich diesen falschen Bart anklebt und sich verkleidet, da der Inspektor Ravini kommt.
Ja,
das
super.
War die cringigste Szene der ganzen Serie.
Richtig, da war ich auch. Das danke, dass du es rausbringst. Genau, deswegen, gegen Ende hatte ich mehrere Sachen. Weil das Ende ist nicht ganz treu dem.
Aber dieser Inspektor Ravini war ja extrem gut.
Ja, den der Schauspieler war super.
Gespielt und auch so mit so einem Humor auch, so ganz völlig trocken, verzieht keine Miene und ploppt dann.
Und halt auch,
so
der, auch der ist fishy, weil er sagt einmal zum Tom als Dicky, dass er in diesem Skiort, aus diesem Skiort seine Frau käme. Und dann später sagt er, dass seine Frau aus Atrani käme. Und ich denke mir so, Moment mal, das ist doch komisch. Nee, aber das ist nämlich auch was, wo ich mich geärgert habe, dass die Serie nicht treu zum Roman war. Weil im Roman ist es so, er ändert die Beleuchtung Und er hat zwischenzeitlich, es wird gesagt, davon ist davon die Rede, dass es die Haare ein bisschen aufgehellt hatte als Dicky, blondiert, und dann später wieder dunklere Haare hat. Aber dass der Polizist und auch, also der sowohl der Inspektor als auch der uniformierte Polizist, das sind die beiden gleichen, die ihn schon mal vor ein paar Wochen interviewt haben und die erkennen ihn nicht wieder. Da ist nichts drin, weil der angeklebte Bart fand ich auch so wacky. Und in dem Film machen sie einen anderen Cop-Out, einen anderen, sie versuchen auf jeden Fall die nötige Suspension of Disbelief, weißt du, weil du musst ja als Zuschauer, kannst es nicht glauben, dass die dich nicht wiedererkennen. Im Film ist es einfach ein anderer Polizist. Und ich denke mir so, also aber da heißt es dann, ja, es hat jetzt ein anderer Inspektor übernommen, aber es ist der Inspektor aus Rom, so, weil er hat ja Angst, dass es der gleiche ist, also, weil da sieht er halt auch zugleich aus. Also das ist so ein bisschen tricky. Ja, und kurz nochmal zu Andrew Scott, der ist schon 47. Wenn man jetzt nicht zu lange wartet, weil der Tom Ripley ist in den späteren Romanen, glaube ich, einfach älter. Insofern würde sich das anbieten, dass man sagt, ja, kannst du ja jetzt dann einen Timejump machen, weil ich weiß aber nicht genau, wie alt eine Serie sein soll, aber der ist auf jeden Fall deutlich älter als der Johnny, wobei der Johnny Flynn, der den Dickie Greenleaf spielt. Wer ist der denn? Der ist, glaube ich, in den 80ern geboren. Johnny Flynn ist der ist da dein Jahrgang. Der ist jetzt, müsste 41 sein. Ja, und Dakota Fanning ist eigentlich deutlich jünger. Oder?
Die fand ich auch eigentlich nicht überzeugend über die Serie hinweg.
Ja.
War mir ein bisschen zu blass oder irgendwie. Das
ist die Frage, ob die genug zu tun bekommen hat, beziehungsweise ob die Figur so viel Substanz hat, wie sie geschrieben ist. Weil das ist die Serie.
Weil sie hatte dann immer wieder einfach nur diese Rolle, so dass sie halt so das patzige Mädchen ist oder so, oder die misstrauische, so, aber die hatte eigentlich wenig, also wahrscheinlich hat sie im Roman auch keine Tiefe, aber in der Serie, wo sie ja dann auch noch deutlich mehr Platz gehabt hätte, vielleicht war da einfach nicht mehr da, um sie um da was zu füllen auch.
Ja. Ist aber auch interessant, wenn man vergleicht die Serie und den Film. Im Film ist die Gwyneth Paltrow als Marge irgendwie total herzlich mit dem Tom Ripley.
Genau, das wollte ich auch noch
und
sagen.
Und hasst ihn nachher und verdächtigt ihn am Schluss. Wohingegen im Buch und in der Serie es so ist, dass sie den Tom Ripley am Anfang überhaupt nicht leiden kann. Und am Schluss macht sie eine Kehrtwende. Und obwohl sie die Ringe findet, das ist im Buch auch so, sie glaubt dann nur, dass Ricky tot ist. Sie glaubt dann, das ist für sie die Bestätigung, dass er Selbstmord begangen hat. Dass er die Ringe weggegeben hat. Wohingegen das ist ja total krass, weil die ist ja danach nicht hysterisch, sondern sie hat ja tatsächlich, sie weiß ja, was passiert ist. Sie hat ihn nachher, sie durchschaut ihn ja dann in der Minghella-Verfilmung. Und aber das ist aber auch so, aber es ist auch 1:1 aus dem Buch, dass er damit wegkommt und sogar noch Dickies Erbe antritt. Das ist so.
Das ist halt richtig, richtig, richtig fies, ja. Und das ist halt das Spannende auch so psychologisch, dass halt die sagen ja auch dann, glaube ich, wortwörtlich in dem Film, ja, du bist jetzt hysterisch, obwohl sie die Wahrheit gecheckt hat. So.
Ja, man würde jetzt heute dazu sagen, das ist der Martha Mitchell-Effekt. Da habe ich nämlich auch neulich die, habe ich nicht von gesprochen, weil das wollte ich eigentlich auch mal irgendwann im Podcast anbringen. Ah, wie hieß die Serie denn nochmal? Das haben wir nämlich auch geschaut auf Gaslit mit Nicole Kidman als Martha Mitchell, die Frau vom Justizminister unter Nixon, die eben eingesperrt wurde und mundtot gemacht wurde während der Watergate-Affäre. Und das ist auch ist eine sehr gute Serie. Wir haben sie allerdings erst gesehen, nachdem wir White House Plumbers gesehen haben. Eine andere Serie, die auch über Watergate ist und die inhaltlich viele Parallelen hat. Die war auch sehr gut, aber Gaslit war noch ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall nennt man das heute so, wenn man Frauen, die eigentlich, also dass man eine psychische Erkrankung unterstellt, um jemanden mundtot zu machen und oder dass sich etwas, was als Wahnvorstellung diagnostiziert wird, falscherweise sich später als wahr herausstellt. Das ist der Martha Mitchell-Effekt. Aber ja, insofern, so ist das ja, das ist ja auch eigentlich auch fast herzzerreißend. Ne? Und dann auch herzzerreißend ist das Ende eben vom Minghella-Film mit dem, dass er wirklich dann so auf einer Love-Cruise ist quasi, aber weil er dann die Meredith wieder trifft, das ist auch so unnötig, dass er den umbringt. Und das ist aber auch so, dass es nur über die Tonspur läuft, dass du das nicht siehst, sondern er geht in sein Zimmer zurück und du hörst dann praktisch, wie sich der Dialog zwischen denen, und das ist eindeutig ein Liebespaar, ne? Also die zwei. Das ist wird nicht nur angedeutet. So. Also, ja. Ja, also ja, im Roman ist es so, dass er nach Athen rüberfährt und dann auch dazu American Express geht. Das spielt eine große Rolle. Das ist irgendwie so immer der Umschlagplatz. Und dass er dann einen Brief bekommt, weil er nämlich das so als letzte, dieses Testament fälscht er so als letzte Dreistigkeit. Und da hat er Angst, dass er wieder erwischt wird. Und dann kommt er auch damit durch. Also das, ja. Jo. Aber auch wenn wir jetzt gespoilt haben, wie gesagt, alles drei kann man sich, also die Serie, glaube ich, würde ich noch mehr empfehlen als den Film. Der Film ist auch auf Netflix, da noch dazu gesagt. Und ich glaube, es lohnt sich wahrscheinlich auch, sich die Romane einen nach dem anderen mal durchzulesen. Ich weiß, vielleicht lassen sie ja auch nach. Ich weiß,
da habe ich mich auch noch gar nicht mit beschäftigt. Ja, auch jetzt, da würde ich auch... so wie die Figur weitererzählt wird, welche Zeitsprünge sie so machen, was auch die Story ist, ob er halt weiter einfach so ein Trickser bleibt, ob er irgendwie was anderes macht, ob er irgendwie, ne, weil das ist ja schon auch,
also
da war sie ja offensichtlich auch erfolgreich, mit diese Figur immer wieder auferstehen zu lassen, und ich glaube, das letzte Buch ist sogar mit einem relativ großen zeitlichen Abstand zu den vorigen dann erschienen, wenn es sein kann.
Ja, ja, das letzte sogar aus den 90ern.
Mhm.
Das letzte ist, Moment.
Also 95 ist sie gestorben.
Ja, 91 Ripley Underwater, und es gab aber auch schon 1980 The Boy Who Followed Ripley. Aber es ist so, dass es, glaube ich, zieht sich so durch, dass er in den folgenden Büchern lebt er und ist auch verheiratet und lebt in Frankreich. Das kann ich, da so viel habe ich gelesen schon, aber ja, also auf jeden Fall ist das ein Rabbit Hole? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es eine komplette Nische, die man sich da erschließen kann, wenn man da noch nichts mit zu tun hatte. Ja, und ich glaube, das könnte unsere Folge sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.